Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lipies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Mit mir im Studio sind heute meine lieben Kollegen Gregor Hornsey und Wolfgang Stieler. Hallo.
Hallo.
Hallo Jenny.
Wir haben wieder zwei News im Gepäck. Zunächst geht es um ein Paper von Forschenden der EPFL Lausanne. Sie haben untersucht, wie gut eine KI sein menschliches Gegenüber von dessen politischen Überzeugungen abbringen kann. Im zweiten Thema wird Gregor uns von der ersten Hyperloop-Strecke in den Niederlanden erzählen. Wie die funktioniert und wie lang die genau ist, hatte er herausgefunden. Unser Tipp der Woche ist ja ein Nachklapp zum Film Oppenheimer, den wir zum Kinostart im letzten Jahr schon besprochen hatten. Aber Wolfgang hat da noch mehr Hintergrundinfos und Anmerkungen dazu. Aber bevor wir jetzt richtig starten, gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Ich hatte ja letzte Woche bereits angekündigt, aber nun wird es nochmal konkreter im Zeitplan sozusagen. Seit Anfang des Jahres haben wir als Redaktion von Technology Review ja ein neues Verlagszuhause, nicht mehr bei Heise Medien, sondern bei YiBase Media, wo auch das Magazin T3N erscheint. T3N und MIT Technology Review bespielen ja ganz ähnliche Themen, beleuchten diese aber aus unterschiedlichen journalistischen Perspektiven. Während sich T3N hauptsächlich mit aktuellen Entwicklungen in der Digitalwirtschaft beschäftigt, berichtet MIT Technology Review über neueste technologische und wissenschaftliche Trends, die das Potenzial haben, ja, unsere Gesellschaft und unser Leben zu verändern. Und während wir jetzt hier in den vergangenen drei, jetzt fast vier Monaten im neuen Verlag so uns eingelebt haben, sind im Hintergrund die technischen Umbauarbeiten vorangeschritten, sodass wir nun ab 15. April mit unseren TR-Artikeln auch im Newsstream von t3n.de erscheinen werden. Zu erkennen sind dann unsere Texte an so einer kleinen Kennzeichnung, so einem kleinen Logo an der Headline. Und ja, künftig findet ihr dann quasi uns unter der URL t3n.de/technology-review.de. Wem das zu kompliziert ist, der geht einfach auf technology-review.de. Da landet ihr dann auch auf unserer Seite. Und bei heise.de, wo wir vorher quasi unsere Texte durchgeschickt haben, sind wir dann nicht mehr. Also ab 15. April könnt ihr einen neuen Bookmark setzen, wenn ihr mit unseren Texten und unserem Inhalt gern auf dem Laufenden bleiben wollt. Aber jetzt genug der Formalia. Wir starten jetzt mit einer interessanten Veröffentlichung, die du, Wolfgang, entdeckt hast. Nämlich ein Forscherteam hat die Fähigkeiten von GPT-4 in Sachen ja, Meinungsmache geprüft. In einem Experiment haben sie das Sprachmodell gegen Menschen antreten lassen. Und das Ziel für die KI war es, die Testpersonen von ihren eigenen Standpunkten aber abzubringen. Und eine Fragestellung war da zum Beispiel, sollten Abtreibungen legal sein oder machen Social Media die Menschen dumm oder ähnliche Fragen. Und Wolfgang, erzähl mal, wie gut das GPT-4 gelungen ist, die Teilnehmer da zu anderen Meinungen zu bewegen, die sie eigentlich haben.
Das hat erstaunlich gut funktioniert. Hm. Also zunächst mal muss man dazu sagen, es gibt ja schon eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu, wie gut von Sprachmodellen wie GPT-4 verfasste Texte in der Lage sind, irgendjemanden von einem anderen Standpunkt zu überzeugen. Was sie jetzt gemacht haben, also die Forschenden der EPFL, Francesco Salvi und Kollegen, war, das in einem Dialog zu machen, in einer klassischen Debattenform, relativ formalisiert. Also das heißt, die haben ja so eine Online-Plattform aufgebaut, wo die Teilnehmenden dann zufälligerweise entweder einer anderen Person oder eben einem großen Sprachmodell zugewiesen worden
sind. Also entweder Mensch oder KI.
Mensch oder KI, und das wussten sie aber auch nicht, mit wem sie da jetzt diskutiert haben. Und dann läuft es halt so ab, dass du das Thema zugewiesen bekommst, und dann zugewiesen bekommst, ob du diese These vertrittst oder diese These ablehnst.
Okay. Mhm.
Zum Beispiel eben Social Media machen dumm oder Social Media machen nicht dumm. Mhm. So, und dann hast du die Möglichkeit, diese These zu vertreten, also dein Argument vorzubringen, einen kleinen Zeitslot, wenige Minuten. Dann hat die andere Person die Möglichkeit, darauf zu entgegnen. Und dann gibt es nochmal eine sehr kurze Closing Round. Mhm. Danach haben die Teilnehmenden dann halt einen kurzen Fragebogen ausgefüllt und mussten dann angeben, ob sie immer noch der Meinung sind, der sie am Anfang waren. Also am Anfang mussten sie auch sagen, finden sie das Argument jetzt richtig oder nicht. Aber unabhängig davon, ob sie das Argument richtig finden oder nicht, war halt ihre Aufgabe in so einem Debattenrunden-Modus einfach erstmal Argumente zu finden, die ihre Seite unterstützen und die andere möglichst nicht. So.
Okay, und da war jetzt das Ergebnis relativ gut für GPT-4, oder?
Ja, und zwar, also ich für meine Begriffe überrascht hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass am Schluss der Debatte die beiden Seiten übereinstimmen. Und vorher ist ja, waren sie ja per Definition immer auf zwei verschiedenen Seiten, etwa 80% höher als bei Menschen. So, 80%, das finde ich schon eine überraschend hohe Zahl.
Auf jeden Fall.
Aber nur dann, und das ist das zweite überraschende Ergebnis, wenn GPT-4 persönliche Informationen, also einen ganzen Satz an persönlichen Informationen, aber individuelle Informationen zu der Gegenseite hatte, zu der Debattengegenseite, und auch diese Informationen verwenden durfte.
Und wo kamen die her, die Informationen?
Ja, das haben die vorher auch in Fragebogen eingegeben, also Alter, Geschlecht, ich glaube auch politische Einstellungen. Mhm. Also es waren so eine Handvoll Fragen. Es war nicht sonderlich detailliert.
Mhm.
Ja, und in dem Paper haben die da im Anhang eben auch die Prompts angegeben.
Ja.
Das ist nicht wirklich geheimnisvoll, ne? Da steht dann, dein Gegenüber hat angegeben, dass es folgendes Geschlecht hat, folgendes Alter, folgende Ethnizität, folgendes Bildungsniveau und genau, Employment Status, also Angestellte, also Arbeitsstatus sozusagen, Status im Arbeitsleben und politische Orientierung. Und dann steht da halt, du solltest diese Informationen verwenden, bei deiner Argumentation berücksichtigen und versuchen, mithilfe dieser Informationen und deiner Argumente die andere Person zu überzeugen von deiner Seite. Aber du solltest niemals explizit diese Informationen benutzen und niemals explizit auch sagen, dass du weißt, folgende Charakteristik. Also ne, so nicht so eine Argumentation. Du als Frau müsstest doch verstehen. Nein, sowas machst du nicht. Ne? So, und das war alles. So.
Aber hatten diese Informationen auch die menschlichen Tester? Also wenn GPT-4...
Es gab zwei Varianten von diesem Spiel sozusagen. In einer Variante hatten sie nicht und in der anderen hatten sie sie. Aber lustigerweise war es so, dass die menschlichen Tester eher dazu neigten, zu überreizen.
Okay.
Und das bedeutet, es war eher so, dass sich die Differenzen verstärkt haben bei den menschlichen Testern.
Also dass GPT-4 noch besser abgeschnitten hat im Prinzip.
Ja, und das hat GPT-4 nicht gemacht. Und es hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Sind in dem Paper auch irgendwie Verläufe von Gesprächen dargestellt? Also ich meine,
da sind die Prompts.
Ja, man müsste ja nur so eine Empathie quasi voraussetzen, oder nicht?
Nicht notwendigerweise. Du setzt den Kontext halt anders. Ne? Also du weißt aus deinen Beispieltexten, dass Frauen zum Beispiel mehr Wert auf soziale Kontakte legen. So, das heißt, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Output produziert wird, der darauf referenziert.
Ja.
Also du sagst, also das Sprachmodell sagt dann nicht, du als Frau hast doch sicherlich ganz viel Interesse an sozialen Medien, da zu posten oder so, sondern das sagt dann, weiß, dass du eine Frau bist und sagt dann, ja, aber soziale Medien sind doch unheimlich wichtig, um Kontakte zu Familie und Freunden zu pflegen.
Mhm. Ja, stimmt, das muss gar nicht so emotional sein, sondern rein statistisch sozusagen sein.
Das
ne?
ist ja.
Ja.
Und ja, das hat mich schon verblüfft, dass das alleine auf so einer, also mit so wenigen Informationen, die man auch relativ schnell, glaube ich, das ist auch an anderen Stellen in anderen Papern gezeigt worden, aus Äußerungen von anderer Stelle, die man einfach abfischt und speichert, extrahiert werden können, dass man aufgrund von so wenigen Datenpunkten sozusagen so zielgenau, sage ich mal, argumentieren kann. Wobei man auch dazu sagen muss, es ging ja um nichts. Es war jetzt ein reines Debattenspiel.
Ja.
Und die Angaben dazu, ob jemand mit einem Debattenpunkt übereinstimmt oder nicht, waren ja auch Selbstauskunft. Also du kannst es ja nicht objektiv messen. Das ist alles noch relativ weich, aber ja, wie gesagt, es funktioniert verblüffend gut.
Aber wenn man jetzt bedenkt, dass ja in den Social Media Netzwerken Menschen sehr viele Informationen von sich freiwillig eintragen, ist das ja schon durchaus relevant, auch wenn man jetzt noch bedenkt, dass die US-Wahlen anstehen.
Also das ist ein Punkt, der diversen Leuten mittlerweile diverse Kopfschmerzen macht. Es gibt sehr intensive und auch zum Teil sehr aufgeregte Debatten darüber, wie man das regulieren kann, ob man das regulieren kann, wie man das regulieren kann. Erst vor kurzem ist auch ein Bericht von Microsoft rausgekommen, die ihr Security-Team hatte wohl auch Social-Media-Postings aus dem chinesischsprachigen Raum analysiert und die behaupten zumindest, ich habe mir das noch nicht im Detail angeguckt, dass die chinesische Regierung die Wahlen in Taiwan wohl auch als eine Art Testfeld benutzt hat, um mithilfe von KI-generierten Inhalten zu versuchen, die Wahl zu beeinflussen. Wie man ja mittlerweile aus dem historischen Verlauf weiß, hat das nicht gut funktioniert. Nee. Aber ich denke, sie werden sich das auch gut angeguckt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es ist tatsächlich einfach, ja, es ist einfach mal Fakt, dass es relativ einfach ist, relativ viel Inhalt und auch ziemlich gut maßgeschneidert zu produzieren. Kostet ja kaum was, ne, wenn du Zugriff auf die entsprechenden Sprachmodelle hast. Und dann kannst du einfach ausprobieren und breit streuen. Und ja, irgendwas davon wird dann schon irgendwie verfangen.
Aber du, also ich finde, das ist immer noch ein Unterschied. Du hast ja jetzt gesagt, das ist KI-generierter Inhalt gewesen. Also ich stelle mir jetzt irgendwelche Artikel vor oder sowas, ne? Die spielt zu den Leuten aus. Aber so ein direktes Gespräch, wie das in dem Paper jetzt war, hat ja nochmal eine andere Qualität dann einfach.
Das hat auf jeden Fall nochmal eine andere Qualität. Das ist jetzt für die klassischen sozialen Medien nicht unbedingt relevant. Man könnte sich aber vorstellen, auch zumindest auf einzelne Personen Chatbots anzusetzen, die dann mit denen Postings austauschen, richtig in Kontakt treten, zumindest über das soziale Netzwerk. Ich weiß nicht, ob das in the wild tatsächlich schon mal passiert ist, aber technisch machbar wäre es. Man kann sich aber auch vorstellen, dass diese Technik dann ja noch weiterentwickelt wird. Das ist ja jetzt noch relativ am Anfang und wenn ich mir jetzt überlege, wie gut mittlerweile zum Beispiel Stimmenkloning, Stimmengenerierung funktioniert, ne, dann wäre nochmal die andere Frage, was passiert, wenn man, also das waren ja jetzt alles geschriebene Dialoge, was passiert, wenn dir jemand sowas erzählt? Also ist dann vielleicht die emotionale Antwort noch viel stärker? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass solche Mechanismen, die jetzt hier gewirkt haben, auch in einem nicht unbedingt politischen, aber ich sag mal in Anführungsstrichen eher harmloseren kommerziellen Umfeld auch verwendet werden. Auch da ist es ja super, wenn so ein Verkaufsagent erstmal suggeriert, er kennt dich, er kennt deine Bedürfnisse, er weiß, was du brauchst, was du möchtest.
personalisierte Werbung zum Ansprechen. Ne?
Kannst du vertrauen? So. Können diese Augen lügen?
Ach Gott, gruselig.
Und das ist ein Bereich, der auch nur sehr, sehr schwer reguliert, sehr schlecht reguliert ist. Also nach dem AI Act ist es zwar so, dass so eine unterschwellige Manipulation durch eine KI verboten ist, aber in der Praxis dürfte es sehr schwer sein, das dann wirklich gerichtsfest zu machen, also das wirklich nachzuweisen.
Ja.
Hat ja nur ganz harmlos mit dir
natürlich,
über das Wetter und
und ob du diesen Regenschirm auch wirklich brauchst.
Genau.
Oder nicht.
Geplaudert.
Ja.
Ja, unsere Freunde, die Maschinen, ja.
Brave New World. So, genau. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für deine Einschätzung. Du hast zu diesem Zeitpunkt dann, wenn ihr den Podcast hört, auch schon einen Text geschrieben. Wirst ihn geschrieben haben, genau.
Wird es gewesen sein, genau.
Sozusagen. Vielen Dank erstmal. Kommen wir zum nächsten Thema. Und wenn ich jetzt Hyperloop sage, nicht gleich die Augen verdrehen. Ich weiß, das Thema ist schwer besetzt, etwa von unserem guten Kumpel Elon Musk, der die Idee einst aufbrachte, glaube ich sogar. Das Konzept sollte den Verkehr umkrempeln und sah vor, dass ja so kleine Zugwaggonartige Kabinen durch kilometerlange Vakuumröhren schießen sollten. Hyperloop One war da so das Zugpferd und sollte das Vorhaben in den USA auf den Weg bringen. Doch ja, Ende 2023 wurde es eingestellt, nachdem es sehr viele Jahre sehr, sehr viel Geld eingenommen hatte. Aber zu einem Produkt ist es nie so richtig gekommen. Dennoch ist die Idee offenbar nicht tot, wie jetzt eine neu gestartete Teststrecke in den Niederlanden beweist. Gregor, du hast dir die genauer angesehen, also du bist jetzt nicht hingefahren, aber hast dich auf jeden Fall näher informiert. Was gibt es denn da bei Groningen schon zu sehen?
Also es ist erstmal die längste Teststrecke Europas.
Mit zu sagen und schreibe, wie viel?
Ja genau, das klingt schon mal sehr beeindruckend. Es sind dann halt 420 Meter. Das ist dann nicht mehr ganz so beeindruckend. Bei München steht eine, die ist noch kürzer. Das Besondere fand ich, oder warum mich das Thema überhaupt interessiert hat, also mir geht es genauso wie vielleicht vielen Hörerinnen und Hörer. Ich drehe auch erstmal die Augen zur Decke, wenn ich Hyperloop höre. Fängt nicht umsonst mit Hype an.
Richtig.
Aber was mich halt interessiert hat, ist halt, das Ding hat eine Weiche, eine Y-förmige Weiche. Der Punkt, den ich immer bei Transrapid, Magnetschwebebahn und Hyperloops immer kritisch finde, ist halt, es ist sehr, sehr schwer, Weichen zu bauen. Das brauchst du aber, du brauchst halt ein Netz. Hyperloops sind super für eine schnelle Punkt-zu-Punkt-Verbindung, aber was du ja brauchst, ist ein Netz, dass man halt in einer vernünftigen Zeit auch in der Nähe deines Wohnorts da irgendwo einen Zustieg findest und dann auch irgendwie in die Nähe das Ziel hinkommen, wo du hin willst.
Kannst du nochmal ganz kurz, weil du hast gerade Magnetschwebebahn, ist das ein Unterschied?
Ja, also Magnetschwebebahn ist im Grunde ein Hyperloop ohne Röhre. Also Hyperloop, Vakuumröhre, kein Luftwiderstand, also auch mit Magnetschwebetechnik diverser Spielarten angetrieben, aber eben Magnetschwebebahn plus Röhre, das Vakuumröhre, würde ich mal so sagen.
Genau, und jetzt hat die aber eine Weiche.
Genau. Das ist alles recht unspektakulär. Also die Weiche hat keine beweglichen Teile, was ich schon mal so aus baulicher Sicht ganz sympathisch finde.
Ja.
Es ist so, es ist also eine Hängebahn, die Schienenführungs- und Trageschienen sind an der Decke von dieser Röhre. Mhm. Und da gibt es so eine Führungsschiene und da wird das Fahrzeug per Magnet auf Abstand gehalten und dann verzweigen die sich. Und wenn du einen Magnet anschaltest, den rechten Magnet, dann folgt es der rechten Schiene. Wenn du den linken Magnet anschaltest, folgt es der linken Schiene. Und wenn dann wieder beide Schienen da sind, dann werden beide Magnete angeschaltet und dann fährt das Ding wieder in der Mitte. So eigentlich relativ schlicht, aber ich finde diese Schlichtheit in so einem super-duper-hyper-Technik-Umfeld ganz sympathisch.
Auf jeden Fall, genau. Und sind da jetzt schon Waggons durchgefahren?
Noch nicht, nein.
Noch nicht.
Die ist jetzt gerade fertig geworden. Und die ist dazu gedacht, dass da verschiedene Anbieter ihre Systeme testen. Also die Röhre ist eigentlich ziemlich dumm. Ist einfach eine Röhre. Da sind so ein paar passive Schienen drin, alle Antriebstechnik und es gibt Vakuumpumpen und es gibt Kommunikationsinfrastruktur. Okay. Aber alles andere müssten dann die Unternehmen, die da drin ihre Fahrzeuge testen wollen, selber mitbringen bzw. selber einbauen.
Gibt es denn so viele schon, die da dran interessiert sind?
Also das erste Unternehmen ist auch ein niederländisches, was da testen wird. Das ist Hard Hyperloop, HARDT. Und die haben so eine Kapsel entwickelt für 40 Personen oder 12-Euro-Paletten.
Okay.
Und die technischen Angaben sind auch schon relativ detailliert.
Hm.
Und das basiert auch darauf, dass alle Antriebs- und Führungstechnik im Fahrzeug selber drin steckt.
Naja.
Also eine Mischung aus Elektromagneten und Permanentmagneten, die also wirklich nur passive Schienen brauchen für die Röhre. Das finde ich relativ wichtig, dass halt die alles im Fahrzeug sind, weil es gibt ja nur eine begrenzte Zahl von Fahrzeugen.
Ja.
Während du natürlich, wenn du eine Spule im Fahrweg haben müsstest, müsstest du jeden einzelnen Kilometer Kupferspule verbauen. Also Meter für Meter, Kilometer für Kilometer, Tonne für Tonne Kupfer rein, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also von daher finde ich den technischen Ansatz gar nicht mal so bekloppt. Ob dann der Hyperloop wirklich das Verkehrsmittel der Zukunft sein wird, ich weiß es nicht. In Europa eher nicht, behaupte ich mal. Was natürlich auch wieder voll mit EU-Fördergeldern gefördert wird. Also die EU steckt ja ganz massiv drin.
Die Teststrecke jetzt auch.
Ja. Genau, die Teststrecke. Was jetzt genau Europa mit dem Hyperloop will, ich weiß es nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, es ist ja wichtig, dass es ein Netz gibt.
Genau, eben.
Und ein Hyperloop wäre sehr spannend für schnelle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über sehr große Distanzen. Aber wo gibt es die innerhalb von Europa?
Ja.
Vielleicht Helsinki, Tartu, keine Ahnung. Aber wollen da so viele Leute hin?
Oh, ich würde da schon hin.
Ja, das war mir klar. Okay, und noch?
Ja, vielleicht noch zwei andere. Ja. Genau.
Deine
aber
Familie.
Wie?
Genau. Die müssen nicht.
Meinetwegen.
Ja, sind
aber die Strecke, der Waggon oder diese Züge, wie schnell konnten die da jetzt auf dieser Teststrecke fahren, weil es ja um die Schnelligkeit gerade geht?
Also in der Teststrecke 75 bis 100 km/h.
Ach so, okay.
Die Kapseln von Hart Hyperloop haben eine Zielgeschwindigkeit von 700 km/h.
Oha.
Also die können da schon mal gar nicht getestet werden bei der Geschwindigkeit.
Ach, Wahnsinn, okay.
Und es gibt auch eine Machbarkeitsstudie oder eine Studie. Oder ja, Studie ist wahrscheinlich schon überhaupt so ein Gedankenspiel, ist das eher. Also Studie ist schon fast ein bisschen viel
zu ambitioniert.
Zu ambitioniert. Jedenfalls steht auf deren Seiten was über eine Teststrecke zwischen Bielefeld und Hannover. Brauchst du jetzt eine Stunde für mit dem ICE, würdest du da entsprechend schneller schaffen? Also sagen wir Faktor 2 bis 3 kürzer. Toll, wäre ich in 20 Minuten in Bielefeld, aber ist das eine Lösung? Welches Verkehrsproblem löst das?
Ne? Ja, in der Tat.
Du wenn ich dann doch wieder früher oder später umsteigen muss. Man kann natürlich weiterführen von Dortmund bis Berlin, aber das ist eine Parallelstruktur. Es gibt diese ECE-Strecke und natürlich ist da einiges am Argen. Man muss die ausbauen, auch zwischen Hannover nach Bielefeld oder Parallelstrecken schaffen, ist immer ein Problem. Aber warum sollte es leichter gehen mit einem Hyperloop, wenn man nicht einmal eine normale Gleisstrecke ertüchtigen kann? Warum sollte es dann leichter sein, eine ganz neue Hyperloop-Strecke zu bauen?
Eine neue
Parallel
Technik.
Dazu, was natürlich auch wieder eine Kostenfrage ist. Aber ich mag es jetzt nicht völlig. Technisch finde ich es cool. Verkehrspolitisch habe ich jetzt ja gesagt. Ich möchte es jetzt nicht völlig abschreiben, aber ich werde es weiter im Auge behalten.
Gibt es denn da Ambitionen, diese Teststrecke dann noch zu erweitern, sodass höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können? Oder ist das gar nicht Ziel der Sache?
Ja, früher oder später schon. Kenne ich jetzt aber keine. Natürlich wird es gefordert, allen halben lang gefordert. Früher oder später, klar, aber man muss ja erstmal die vorhandene ausbauen. Die hat zum Beispiel gar keine Luftschleusen.
Ach so, okay.
Das ist einfach eine Röhre mit 2 Deckeln vorne und hinten. Also 3 ist ja eine Y-Form, also 3 Deckeln.
Stimmt.
Und wenn du dann ein Fahrzeug reinstellen willst, musst du halt Deckel abschrauben, Fahrzeug rein, Deckel draufschrauben, 8 Stunden Vakuumpumpen anschmeißen.
8 Stunden lang, okay.
8 Stunden, ja. Dann kannst du hin und her testen und dann hast du irgendein Schräubchen vergessen an deinem Testfahrzeug. Also Deckel auf, Fahrzeug raus, Schraube anziehen, Fahrzeug rein, Deckel zu, 8 Stunden evakuieren.
Meine Güte, ja, okay.
Und das ist also jetzt das Nächste, ist erstmal da Luftschleusen einzubauen. Wobei das natürlich auch, diese Luftschleusen ist natürlich auch ein spannendes Thema, weil das ist natürlich auch ein riesiger Hemmschuh, dieses Ganze, stell dir im Personenverkehr vor, ne? Alle 100 Kilometer mal eine Haltestelle, musst ja irgendwie das Segment dann erstmal wieder Luft reinlassen, Leute reinlassen, Luft raus. Das ist ja auch technisch und logistisch gar nicht so unkomplex. Das heißt, Dass ein Hyperloop in einer evakuierten Röhre funktioniert, finde ich jetzt nicht so überraschend. Klar, geht, kann man machen, aber wie realistisch ist es, so eine Luftschleuse in so einem normalen Taktbetrieb? Wie lang sind die Taktzeiten? Wie aufwendig sind die Schleusen an jeder Haltestelle und so? Darüber gibt das Ding natürlich überhaupt keine Auskunft. Und auch wenn diese Luftschleusen kommen, das ist dann halt eine zweite Schiebetür, dass man so ein Compartment von der Größe eines Fahrzeugs halt dann aufmachen kann, ohne dass das ganze Vakuum verschwindet, gibt ja auch noch keine Antwort auf die Praktikabilität eines Passagiersystems mit Luftschleusen. Aber vielleicht ist das ja für Fracht sinnvoller.
Ja.
Wobei Fracht hat es ja so eilig auch nicht. Also warum muss ich Fracht mit 700 km/h durch die Gegend schicken?
Hast du davon auch gehört, von der Teststrecke, Wolfgang?
Natürlich, es war ja zu lesen, aber mir geht es da so ähnlich wie Gregor. Es ist eine technische Lösung, eine technische Lösung auf der Suche nach einem Problem. Also Schienen haben schon mal sehr wenig Rollwiderstand und dann kann man natürlich eine Schwebebahn darauf setzen und dann kann man das Ding auch noch in eine Röhre tun, wo man die Luft raussaugt, um dann den Luftwiderstand halt oder den Strömungswiderstand, ein kleines bisschen bleibt ja immer über, noch geringer zu machen. Aber was gewinnt man dadurch? Also
Der Unterschied des Energiebedarfs war übrigens auch für mich überraschend gering. Also die Bahn beziffert den bei einem ICE bei einem Tempo von über 200 km/h, genauer sagt sie es nicht, auf dem Bereich von irgendwas über 50 Wattstunden pro Personenkilometer. Und Hard Hyperloop beziffert es bei wohlgemerkt 700 km/h auf 40 irgendwas Wattstunden pro Kilometer. Klar kannst du natürlich sagen, 200 km/h versus 700 ist natürlich ein Unterschied und gerade mit der Geschwindigkeit steigt auch der Luftwiderstand im Quadrat. Aber geschenkt, ich meine, ist halt die Frage, ob man überhaupt einen so schnellen Hyperloop brauchen würde, weil er muss ja auch immer wieder anbremsen und losfahren und so. Wenn du halt nach 10 Minuten in Bielefeld bist, dann musst du auch nach 10 Minuten wieder anhalten und dann kannst du auch nicht einfach durch Dortmund durchrauschen. Dann musst du in Dortmund, 5 Minuten später bist du in Dortmund. Ne? Also ist schon ein ziemlicher Stop-and-Go-Verkehr. Also ist dann diese Hochgeschwindigkeit vermutlich am deutschen Netz oder am europäischen, mitteleuropäischen gar nicht gegeben. Und dann finde ich diese Luft, diese Energiebedarf schon vergleichbar. Also,
naja, und dann musst du halt die ganze Zeit auch pumpen. Ne? Also ich kann dir sagen, es ist zwar schon ewig her, aber ich habe in meiner Diplomarbeit auch mit einer Vakuumpumpe zu tun gehabt.
Okay.
Und da denkst du dir dann halt, naja, ich habe so ein dichtes Gefäß und da sauge ich dann halt mal die Luft raus und dann ist alles schön, aber nee, so läuft das nicht. Du musst dauernd dagegen pumpen. Also je nachdem, was für Drücke du erreichen willst, aber wenn du wirklich, wirklich, wirklich Vakuum haben willst, also ganz schön wenig Luft da drin, dann pfeift es dir halt dauernd auch rein und du musst dauernd wieder, das ist wie so ein leckes Schiff, du musst dauernd wieder auch die Gase, die reingehen, wieder rausschaufeln. Also über den Energiebedarf haben sie wahrscheinlich noch gar nicht
nach. Doch, haben sie. Ich weiß nicht, ich habe sie danach gefragt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf ihren Webseiten stand, aber da stand schon einiges drauf. Jedenfalls, es ist 1-2% des gesamten Energiebedarfs. Sie haben es auch genau beziffert. Also die Maximalleistung der Vakuumpumpen ist 22 kW. Die Leistung zum Aufrechterhalten ist unter einem kW, glaube ich. Pro Kilometer wohlgemerkt. Pro Kilometer. Ist nicht unerheblich.
Wenn du einen Kilometerweg hast, dann summiert sich das auch.
Ja.
Aber wie gesagt, 1-2% des Gesamtenergiebedarfs. Das finde ich jetzt kein Killerkriterium. Klar, wenn es dann anderweitig sparst, die Energie, ist das schon okay. Aber ich glaube, dass es funktioniert auf langen, sehr schnellen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Wenn du irgendwie mitten in den USA eine Flugstrecke dadurch ersetzt, da war Los Angeles, San Francisco, wirklich Punkt-zu-Punkt, was du sonst mit Flugzeug machen kannst, wo du wenig Zwischenstopps hast und wo du richtig Gas geben kannst, mag das durchaus sinnvoll sein.
Ja. Damit schließen wir das Thema. Den Text könnt ihr nochmal nachlesen über die Hyperloop-Strecke. Den gibt es bereits online. Vielen Dank, Gregor.
Gerne.
Für den Tipp der Woche tricksen wir jetzt mal wieder ein bisschen, denn wir haben ja den Film Oppenheimer eigentlich schon mal vorgestellt, als er letztes Jahr im Herbst oder so in die Kinos kam und Wolfgang war da ganz angetan. Inzwischen hat ja der Film auch bei den Oscars richtig abgeräumt mit 7 Auszeichnungen, unter anderem als bester Film sogar. Und während wir hier in Europa und in den USA den Film ja schon sehen konnten, mussten aber die Menschen in Japan sich noch gedulden. Warum das denn, Wolfgang?
Naja, es gab politischen Streit und es gab den Vorwurf, dass in dem Film der Bau der Atombombe und dann eben auch der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki unverhältnismäßig positiv dargestellt wird, abgefeiert sozusagen. Mhm. Das ist ein Vorwurf, den ich schon, als ich den Film geguckt habe, nicht so richtig nachvollziehen konnte, weil im Grunde genommen geht es ja in der ganzen Geschichte auch um die ganzen, um den ganzen Gewissenskonflikt, den Oppenheimer mit sich selber ausgefochten hat. Und in dem Film wird es ja auch so dargestellt, dass er, dass ihm dann sozusagen irgendwann die Entscheidung auch von den Militärs aus der Hand genommen worden ist. Ja. Weiß ich nicht, wie historisch korrekt das ist. Aber jedenfalls, ja, es gab die Befürchtung, dass im Grunde genommen da zu wenig Empathie mit den Opfern der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki gezeigt wurde. Und deswegen war es natürlich jetzt auch eine spannende Frage, was passiert, wenn der jetzt, also der ist dann Ende März in Japan angelaufen. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt, wie in den englischsprachigen japanischen Medien die Resonanz ist. Und die war jetzt tatsächlich auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Weil die Intention des Films auch tatsächlich ja atomwaffenkritisch ist.
Genau. Ja.
Also das wird da nicht explizit so gesagt, aber es kommt schon sehr stark raus. Das hat den meisten auch genügt, die sie da interviewt haben. Einige haben sich dann halt schon auch gewünscht, dass in so einer Art Nachspann sozusagen auch nochmal die Opfer gezeigt werden. Es sind ja ungefähr, also direkt bei den Bombenabwürfen, ungefähr 200.000 Leute getötet worden. Die Überlebenden hatten danach jahrzehntelang eben auch unter schwersten Schäden zu leiden. Ganz abgesehen davon, dass sie auch gesellschaftlich isoliert waren, war immer so ein bisschen schwierig. Das hängt natürlich auch mit der Rolle von Japan im Zweiten Weltkrieg zusammen. Und das war einmal so eine lebende Erinnerung daran sozusagen.
Ja.
Und einige wenige von denen leben noch so und man hätte dann halt tatsächlich auch mit denen zum Beispiel noch Interviews führen können oder so oder zumindest historische Bilder zeigen auch. Das ist nicht gemacht worden. Andere haben dann aber auch gesagt, ja, hätte ich mir ursprünglich mal gewünscht, aber nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, ist das auch okay so,
ja,
so wie es dargestellt worden ist. So, das eine. Das andere ist aber, was mir überhaupt nicht bewusst war, was ich jetzt dann aber in diesem Zusammenhang nochmal wieder gelesen habe, weil die Debatte hochgekocht ist, die Frage nämlich, ob Japan auch selber an einer Bombe gearbeitet hat.
Okay, ja.
Das ist eine Frage, die nach wie vor, also dass sie gearbeitet haben daran, an der entsprechenden Technologie ist mittlerweile nachgewiesen. Wie weit sie gekommen sind, ob sie tatsächlich explizit auch an der Herstellung einer Bombe gearbeitet haben oder noch an den vorbereitenden Technologien. So ähnlich wie bei den Nazis, also wo du sicher weißt, die haben an Reaktoren gearbeitet, mit denen hätten sie dann irgendwann auch Plutonium herstellen können. Sie hätten aber das Plutonium auch noch anreichern müssen und so weiter. Das weiß man so. Man weiß auch, dass die Japaner so ein ähnliches Problem hatten wie die Nazis auch, nämlich zu wenig spaltbares Material.
Okay, ja.
In dem Zusammenhang tauchen aber immer wieder einzelne Bruchstücke auf. Zuletzt vor ungefähr 10 Jahren sind Dokumente aufgetaucht, Konstruktionspläne für sogenannte Ultrazentrifugen, mit denen man halt spaltbares Material, Uran oder Plutonium, je nachdem was man hat, anreichern kann. Soweit anreichern kann, dass man, wenn man genug von dem richtigen Isotop hat. Ne? Also wenn du Plutonium nimmst, da sind ja immer verschiedenste Isotope und du willst eigentlich nur eins haben, nämlich dieses 239er. Und da musst du halt dafür sorgen, dass du dieses Isotop, was du für die Bombe brauchst, in einer Konzentration hast, die hoch genug ist, damit tatsächlich, wenn du die Bombenteile zusammenbringst, eine Kettenreaktion entsteht. Und diese Pläne gab es und es gab auch 2 Ultrazentrifugen, die tatsächlich gebaut worden sind. Aber um wirklich genug Material für so eine Bombe anzureichern, hätten die halt einige hundert Ultrazentrifugen gebraucht.
Also noch weit davon entfernt.
Sie waren weit davon entfernt, aber was ich auch nicht wusste, was eben auch noch nicht so lange historisch bekannt ist, ist, dass die Nazis wohl auch den letzten Drücker auch ein U-Boot losgeschickt haben, nach dem Selbstmord von Adolf Hitler in seinem Führerbunker, wo tatsächlich etwa 600 Kilogramm Uran drin waren, auf das die Japaner noch gewartet haben, auf diese 600 Kilogramm. Das ist aber von den Amerikanern abgefangen worden. Es ist nie angekommen, diese Lieferung.
Oh Mann, ja.
Und rein theoretisch, wenn sie die entsprechende Anreicherungstechnologie gehabt hätten und wenn sie über die entsprechende Technologie verfügt hätten, um so eine Bombe auch zu zünden, also die wirklich zur Explosion zu bringen. Das kommt ja auch in dem Film vor, dass das technisch halt nicht so ganz einfach ist. Also du kannst eine Kettenreaktion auslösen, aber dann fliegt das Zeug halt auseinander und verpufft sozusagen. Du musst dafür sorgen, dass trotz beginnender Kettenreaktion das spaltbare Material dicht genug zusammenbleibt, damit die Kettenreaktion richtig exponentiell hochlaufen kann.
Okay.
Diese beiden Wenns, wenn genug Material, wenn genug angereichert und wenn sie dann auch noch die entsprechende Zündung gehabt hätten, dann hätten sie vielleicht auch eine bauen können. Aber das ist alles extrem unwahrscheinlich.
Mensch, also ich muss, glaube ich, den Film auch mal sehen. Ich habe mich ja damals für Barbie entschieden, ehrlich gesagt.
Kannst du noch nachholen, immer noch.
Ja, ja, genau, natürlich. Das werde ich demnächst machen. Gut.
Ist aber auch kein Wohlfühlfilm.
Nee, das dachte ich mir schon, aber ich habe ja auch 3-Body-Problem überstanden. Von daher passt das schon. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.